Okay. Hallo Bernd.
Hallo Wolfram.
Ja, schön, ich kann dich nochmal interviewen. Ich möchte dich gerne vorstellen. Du bist Jahrgang 1944 und warst von 1973 bis 2009 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Wirtschaft, FHW.
In Berlin.
Und seit 2009 bist du freischaffend und hältst Vorträge.
Ja, in letzter Zeit immer weniger, weil ich ganz viel schon ins Internet gebracht habe.
Dein besonderes Interesse gilt dem tiefen Verständnis lebendiger Prozesse und ihrem Verhältnis zur herrschenden Wissenschaft, Ökonomie, Technologie und Moral. Du bist ja auch Wilhelm Reich Fachmann, würde ich sagen, und dem Lebendigen sehr nah und sehr, hast es sehr erforscht, für wissenschaftlich und ich denke auch für dich persönlich.
Auch erfahrungsmäßig.
Erfahrungsmäßig, ja. Genau. Ja, und unser Thema ist die bioenergetische Erkrankung und Heilung der Erde, ein blinder Fleck in der Klimadiskussion. Ja, die Klimadiskussion ist ja schon seit vielen Jahren aktuell und aber immer nur so bezogen auf das eine Thema CO2 und CO2-Ausstoß. Und da hast du bestimmt viel zu sagen.
Ja, ich möchte mich tatsächlich auf Grundlagenforschung von Wilhelm Reich beziehen, weil ich meine, dass aus dieser Perspektive die Diskussion um Klima, um Rettung des Klimas und so weiter nochmal in einem ganz anderen Licht erscheint. Und weil ich nicht voraussetzen kann, dass alle Zuschauer schon vertraut sind mit den Grundlagen von Wilhelm Reich, möchte ich in ganz groben Zügen den Werdegang seiner Forschung, seiner diesbezüglichen Forschung skizzieren. Wilhelm Reich ist ja geboren 1897 und ist als junger Mann dann in Wien in den Kreis um Sigmund Freud gekommen, den Begründer der Psychoanalyse. Und obwohl Reich in dem Kreis der Psychoanalytiker wohl der Jüngste gewesen ist, war er ein ganz hervorragender Therapeut und auch Theoretiker schon in jungen Jahren. Er hat Sigmund Freud sehr bewundert und gewürdigt. Allerdings gingen die Wege von beiden dann doch mehr und mehr auseinander aus verschiedensten Gründen. Ein Grund war eine andere, langsam sich entwickelnde Sichtweise in Bezug auf psychische Erkrankungen. Die Methode der Psychoanalyse bediente sich ja der Sprache, also fand auf verbaler Ebene statt. Und es ging darum, möglichst durch freie Assoziationen in den Patienten etwas zu wecken, was verdrängt gewesen war. Und wenn das gelang, dann kam es auch zuweilen zu emotionalen Durchbrüchen und es lösten sich Blockierungen. Aber das setzte alles voraus, dass die Patienten tatsächlich diese Assoziationen hatten und auch ausdrücken konnten. Und in dem Kreis um Sigmund Freud und auch in seinen eigenen Behandlungsstunden häuften sich die Fälle, wo die Patienten mit den Assoziationen ins Stocken gerieten, ihnen fiel nichts mehr ein zu bestimmten, offenbar verdrängten Konflikten. Und damit war der weitere Fortgang der Behandlung eben gestört und die Behandlungserfolge stellten sich nicht mehr in der Weise ein, wie man das aus früheren Jahren schon kannte. In dem Zusammenhang hat Wilhelm Reich bemerkt, dass mit dem Abreißen dieser Assoziationsketten die betreffenden Patienten und Patientinnen in eine körperlich starre Ausdruckshaltung verfielen, unterschiedlich je nachdem, was es für verdrängte Konflikte waren, gab es Blockierungen, Erstarrungen, tendenzielle Erstarrungen, zum Beispiel im Bereich der Augen, im Bereich des Mundes oder der unteren Kopfhälfte und so weiter. Und solange diese Blockierungen da waren, flossen keine weiteren Assoziationen. Und Wilhelm Reich hat dort angesetzt, hat dann die Patienten erstmal darauf aufmerksam gemacht, merken sie eigentlich, dass sie jetzt ganz starr geworden sind in den jeweiligen Körperbereichen. Manchmal hat alleine das schon ausgereicht, um emotionale Prozesse in Bewegung kommen zu lassen, wo dann vielleicht die Patienten in Tränen ausbrachen oder einen Wutanfall bekamen. Manchmal reichte der bloße Hinweis auf die Blockierungen nicht, sondern es wurde Hand angelegt, zum Beispiel zur Öffnung dieser Partie oder zur Öffnung dieser Partie hier. Und dann, wenn sich die Blockierungen lösten, kamen zuweilen heftigste Emotionen an die Oberfläche. Und hatte sich etwas gelöst, was sich offenbar über Jahre, über Jahrzehnte aufgestaut hatte. Und diesen Weg ist Reich konsequent weitergegangen. Aus der nur verbalen Psychoanalyse wurde eine körperorientierte Psychotherapie. Da war Reich in den 20er Jahren ein Pionier auf dem Gebiet. Und Sigmund Freud ging das entschieden zu weit. Das war nicht mehr auf seiner Linie und den anderen Psychoanalytikern ähnlich. Reich kam mehr und mehr in Konflikt dann mit diesem sozialen Umfeld. Alleine schon wegen der andersartigen therapeutischen Arbeit. Dann auch im Zusammenhang damit, dass sich immer deutlicher zeigte, dass bestimmte verdrängte Konflikte deswegen verdrängt waren, weil innere Impulse der Patienten oft schon in frühester Kindheit in Konflikt geraten waren, zusammenprallten mit äußeren Repressionen, also unterdrückenden Maßnahmen in der Erziehung oder schon viel früher noch traumatische Erlebnisse um die Geburt drumherum. Und in dem Maße, wie sich also diese verdrängten Impulse mehr und mehr den Weg bahnten an die Oberfläche und Ausdruck fanden, gab es zunehmend Hinweise darauf, wie repressiv, wie lustfeindlich, wie ja auch irgendwo lebensfeindlich die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse gewesen waren. Und das brachte Reich mehr und mehr auch in die Öffentlichkeit, in die Diskussion, nämlich die mindestens erstmal die These, dass etliche auch seiner Patienten krank geworden waren, psychisch krank zunächst mal geworden waren, aufgrund eben dieser krank machenden Gesellschaftsstrukturen, allen voran damals die autoritären Strukturen und die sexualfeindlichen Strukturen. Und also wurde er mehr und mehr zum Gesellschaftskritiker, was sowohl Freud wie auch den meisten anderen Psychoanalytikern entschieden zu weit ging. Sie wollten wohl auch nicht riskieren, mit der Gesellschaft allzu sehr in Konflikt zu geraten. Und so trennten sich die Wege zwischen Wilhelm Reich einerseits und der psychoanalytischen Bewegung und, man könnte auch fast sagen, Erstarrung andererseits. Das führte dann auch dazu, dass Reich in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre aus Wien wegging. Ihm wurde dieses soziale Umfeld zu eng. Er ist dann nach Berlin übergesiedelt, hatte Hoffnungen, dass er seine Erkenntnisse einbringen kann in politische Bewegungen. Er ist auch eingetreten damals in die KPD, in die Kommunistische Partei, weil er dort am ehesten eine Offenheit vermutet hatte gegenüber diesen Fragestellungen und Sichtweisen. Und da hat er sich aber kräftig getäuscht. Er geriet auch alsbald mit der Parteiführung in große Konflikte. Er wurde rausgeschmissen aus der KPD. Und die Bücher und Broschüren, die er dort in der Zeit verfasst hatte, die wurden auch von der KPD dann geächtet und verbannt, wenn man so will. Und sie wurden auf der anderen Seite Anfang der 30er Jahre 1933 verbrannt von den Nazis. Also allem voran auch sein Buch »Die Massenpsychologie des Faschismus« war sozusagen Stein des Anstoßes. Im Zusammenhang seiner körperorientierten Psychotherapie entwickelte Reich auch neue Begriffe, die es von der Psychoanalyse her bis dahin nicht gegeben hatte. Er sprach von Charakterpanzer, also einer zunehmend starren Ausdruckshaltung im Charakter, im Verhalten insgesamt eines Menschen, und seine Beobachtung, dass sich das auch wiederfindet und niederschlägt in entsprechenden körperlichen Blockierungen. Da prägte er den Begriff Körperpanzer. Und mit der Auflockerung von Charakter und Körperpanzer durch Schritte, die er selber kreativ entwickelt hat, konnte er beobachten, dass die Patienten immer mal berichteten über Strömungsempfindung, also in dem Maße, wie eine Blockierung aufgelockert wurde, nahmen die Patienten Strömungsempfindungen wahr, die sich dann auch ausbreiteten in andere Bereiche des Körpers, die manchmal höchst intensiv auch ausfielen. Und er fragte sich, was denn dem zugrunde liegt. Das muss ja eine Art Energie sein, eine bewegende Kraft der menschlichen Emotionen. Und je mehr er diesen Charakter- und Körperpanzer auflockern konnte, umso mehr zeigten sich auch Tendenzen, wo sich die Patienten gesträubt haben gegen das Ausbreiten dieser Strömung und sich umso mehr dann noch verhärtet haben, sodass sich also diese Strömungen mehr und mehr aufstauten. Und da beobachtete er Zusammenhänge, die er segmentartig unterteilt hat. Also Augensegment, das konnte für sich in Auflockerung, in Bewegung, in Aufruhr, in Vibration kommen, ohne dass das dann Übergriff auf das nächste Segment, sondern im Gegenteil, dieses andere Segment sich umso mehr verhärtete. Und dann ging es in der Arbeit daran, diese Blockierung aufzulockern. Und dann konnte sich die Kehle zuschnüren. Und dann war es dran, die Kehle aufzulockern. Und dann konnte der Brustkorb sich erstmal dagegen sträuben und so weiter. Segment für Segment, also Brustkorb mit Armen, dann Zwerchfellsegment, dann Beckensegment mit Beinen und ja, diese segmentartige Anordnung erinnerte Reich an etwas Ähnliches im Tierreich. Eine Raupe zum Beispiel, die ist sehr offensichtlich bestehend aus Segmenten. Und wenn man eine Raupe mit einer Pinzette einklemmt, dann hört diese Wellenbewegung der Raupe schlagartig auf. Und das eine Ende zappelt so und das andere so. Also es wird eine einheitliche, ganzheitliche Welle gebrochen. Und eben etwas Ähnliches, Reich sprach von funktioneller Identität bei gleichzeitigen Unterschieden, also Unterschieden zwischen Mensch und Raupe. Aber jenseits dieser Unterschiede gab es ein für ihn erkennbares gemeinsames Muster, könnte man sagen, gemeinsames Funktionsprinzip. Nämlich, wenn die Blockierungen aufgelockert wurden und der Körper des Patienten oder der Patientin insoweit für diese Strömungsempfindungen durchlässig geworden war, gab es spontane Wellen, Bewegungen und Erregungen. Und häufig prallten die aber zu guter Letzt am Beckensegment ab, dann klappte das Becken ruckartig zurück, hat sich verhärtet und die Energie, die bis dahin in diese Richtung geströmt war, wurde zurückgeworfen, staute sich vielleicht in einem anderen Segment als Herzangst, als manchmal Todesangst. Und wenn es dann gelang, die Blockierung im Beckensegment allmählich und behutsam aufzulockern, löste sich die Angst ganz von selber. Die Energie, anstatt sich aufzustauen, strömte durch den ganzen Körper und strömte auch ins Becken. Und das war für Reich ganz eindrucksvoll, diese Hingabefähigkeit an dieses spontane Strömen zu sehen als Resultat, als Folge einer allmählichen und behutsamen Auflockerung von Charakter und Körperpanzer. Auf der anderen Seite konnte er daraus ein tieferes Verständnis entwickeln für eine ganze Reihe von psychosomatischen Symptomen, also wo die Schulmedizin mit ihren Diagnosemethoden zum Ergebnis kam, der Patient, die Patientin ist gesund, organisch ist nichts Auffallendes an Störungen zu finden und gleichwohl haben die Patienten manchmal gelitten, wie gesagt, bis hin zu Todesängsten, wenn sich diese Energie aufgestaut hatte. Und das sind dann Störungen, wo man sagen konnte, von der Medizin her, das ist ein eingebildeter Kranker, der ist nicht krank, aber gelitten hat er. Also ist es schon auch eine Krankheit, eine Erkrankung, aber auf anderer Ebene, als es in der Schulmedizin betrachtet wird. Eben nicht auf der organischen Ebene, sondern auf einer energetischen Ebene. Bio, also lebensenergetische Ebene. Bioenergetische Erkrankung. Das ist ein Begriff, den Reich entwickelt hat, dann auch noch mit lateinischen Übersetzungen. Biopathologie, Biopathie. Das sind Begriffe, die sonst sich nicht verbreitet haben. Für Reich ist das ein wesentlicher Begriff gewesen, bioenergetische Erkrankung, den Begriff verwende ich lieber, weil er nicht ganz so weit weg liegt von der Begrifflichkeit, die ansonsten vorherrscht. Ja, einerseits ein tieferes Verständnis, aus welchen Ursachen heraus solche Blockierungen entstanden waren, solche Energiestauungen, solche Erstarrungen dann auch entstanden waren und auf der Grundlage eben auch die Möglichkeit ganz anderer Behandlung, als es die Schulmedizin anbieten könnte. Also eine körperorientierte Psychotherapie, Einbeziehung der körperlichen Panzerungen in den Behandlungsprozess. Ja, das sind ganz andere Dimensionen, könnte man sagen. Eine ganz andere Betrachtungsweise in Bezug auf Krankheit, Heilung, Gesundheit, als es von der herrschenden Schulmedizin vermittelt wird. Und Reich hatte mit seinen Methoden von Diagnose und von Behandlung Behandlungserfolge, die mit schulmedizinischen Methoden nicht möglich gewesen wären und wo selbst auch die Psychoanalyse aufgrund der vorhin angedeuteten Zusammenhänge nicht wirklich weitergekommen war. Und so gingen die Wege also immer weiter auseinander. Einerseits Psychoanalyse, die sich auch zunehmend dann sogar noch anpasste an die gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen und die Hoffnung hatte, den Faschismus unbeschadet überleben zu können. Und auf der anderen Seite Wilhelm Reich, der immer weiter in dieses Neuland vordrang. Bioenergetische Erkrankung, in dem Fall zunächst mal beim Menschen. Er hat aber den Blick immer wieder geöffnet, auch in andere Bereiche des Lebendigen. Also ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet mit der Raupe. Die funktionelle Identität bei gleichzeitigen Unterschieden, auch die Raupe ist offensichtlicher, viel offensichtlicher als der menschliche Organismus, in Segmente unterteilt. Die Raupe, die nun solche Panzerungen nicht durchlaufen hat, wie es viele Menschen erlebt und erlitten haben, hat ein Bewegungsmuster, sie ist sozusagen eine ganzheitliche Welle. Aber an der Raupe wird auch deutlich, was geschieht, wenn man diese ganzheitliche Bewegung und Erregung, wenn man die bricht. Also was ich vorhin kurz angedeutet hatte mit der Pinzette, wird die Raupe eingeklemmt. Und interessant genug war das ja, weil die Raupe ja nun vieles, was der menschliche Organismus hat, nicht aufweist. Also es bedarf für diese Erregungswellen offenbar nicht unbedingt eines Gehirns, wie beim Menschen, nicht der Muskeln, über die sich die Kontraktion, dann auch die chronische Kontraktion beim Menschen ja vermittelt und äußert und niederschlägt. Gleichwohl kann der Erregungsablauf ähnlich gebrochen werden, wie beim Menschen auch. Und dann hat er sich gefragt, ja, wovon hängt es denn ab? Was braucht es denn, dass der lebendige Organismus, um in die Panzerung und Kontraktion geraten zu können und auch vielleicht darin stecken zu bleiben? Wie sieht das denn bei noch einfacheren lebenden Organismen aus? Also bis hin zu dem winzigen Einzeller. Das sind dann Forschungen, die sich mehr und mehr im Labor vollzogen haben. Und auch im Exil reich es zum Glück, muss man sagen, rechtzeitig noch aus Nazi-Deutschland geflohen. Er hätte das ganz sicher nicht überlebt. Er ist über Dänemark dann nach Norwegen und hat dort einen Kreis aufgebaut, erstmal im Zusammenhang seiner Therapie, dann aber auch seiner weiteren Grundlagenforschung. Und übrigens war in seinem engen Kreis und Umfeld damals der Willy Brandt. Die Freundin von Willy Brandt war Laborassistentin bei Wilhelm Reich und ist übrigens mit Wilhelm Reich dann 1939 in die USA übergesiedelt. Ja, in diesem Labor ging es um mikroskopische Beobachtung. Anders kann man den Einzeller nicht genauer studieren. Und er hat gesehen, unter einem Lichtmikroskop möglichst hoher Vergrößerung, dass sogar dort Strömungsbewegungen zu erkennen waren, nämlich Bewegungen des Zellplasmas. Mal strömte das in die eine Richtung, also vom Inneren, wenn man so will, vom Kern zur Peripherie, dann zog es sich dort wieder zurück, strömte in eine noch andere Richtung und formte das aus, was man sonst in der Biologie nennt, Scheinfüßchen oder Pseudopodien. Und das Plasma des lebenden Einzellers ist in ständiger Bewegung. Hin zur Welt, Expansion nannte das Reich, und weg von der Welt, also nach innen, Kontraktion. Wobei ich den Begriff Expansion nicht so ganz glücklich finde in dem Zusammenhang, weil das ja auch erinnert an ja expansive Politik und imperialistische Politik und so weiter im gesellschaftlichen. Also öffnen hin zur Welt und sich zurückziehen und sich verschließen und eben auch starr werden, weg von der Welt, also Flucht nach innen. Dazu war der lebende Einzeller auch in der Lage, ohne dass er Muskeln hat, ohne dass er Nerven hat und so weiter, ohne dass er gar ein Gehirn hat. Es scheint eine Grundfunktion des Lebendigen zu sein. Und Reich hat dann immer weiter entlang dieser Fragestellung geforscht. Beim Biologischen Institut der Universität Oslo fiel er schon dadurch auf, dass er sich immer wieder neue Präparate von lebenden Einzellern holte oder holen ließ. Und da hat man ihn irgendwann mal gefragt, warum er denn die nicht selber herstellt. Und da war er ganz erstaunt, das war ihm nicht bekannt, er hatte auch nicht Biologie studiert und im Medizinstudium war es vielleicht auch nicht vorgekommen. Jedenfalls hat er gesagt, ich weiß es nicht, sagen Sie mir doch mal, wie kann man selber einen Zeller herstellen? Ja, doch über den Heuaufguss. Heu ist getrocknetes Gras. Nicht frisches Gras, getrocknetes Gras. Und das soll man in eine in Wasser legen, also ja, und dort in diesen sogenannten Heuaufguss es 3 Tage und 3 Nächte stehen lassen. Mhm. Ja, bei dem Thema ist mir selber sogar noch mal warm geworden und heiß geworden. Es ist ein ganz heißes Eisen sozusagen. Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt hier ohne Tafel, ohne ja, andere Möglichkeiten der Veranschaulichung darzustellen. Ich will trotzdem ganz grob es versuchen. Also Reich hat so einen Heuaufguss angesetzt und hat dann die Biologen auch gefragt, ja, wo kommen denn dann diese vielen Einzeller nach 3 Tagen und 3 Nächten, wo kommen die denn her? Ja, natürlich aus vorher schon vorhandenen lebenden Einzellern. Also entweder schwamm in dem Heuaufguss schon mindestens ein solcher Einzeller rum, oder er ist in der Luft rumgeschwirrt und hat sich dann niedergelassen, sogenannte Luftkeimtheorie. Und da wurde Reich stutzig oder mindestens neugierig, das will ich mir doch mal angucken. Und hat dann auf einmal tagelang und nächtelang über ein Mikroskop gehockt, wo andere dann schon dachten, also jetzt hat er irgendwie den Boden unter den Füßen verloren. Früher hat er in die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse geblickt und jetzt guckt er nur noch durchs Mikroskop, was ist denn mit dem los? Aber für Reich war das so wichtig, er wollte verstehen, was dem zugrunde liegt, wenn da nach ein paar Tagen und ein paar Nächten dieser Heuaufguss nur so wimmelt von lebenden Einzellern. Also hat er weiteren Heuaufguss angesetzt und hat von Anfang an beobachtet, was sich da an Veränderungen tut. Und ob das wirklich nur schon vorhandene lebende Einzeller waren oder irgendwas anderes. Und da war zu bemerken und zu beobachten, das soll jetzt mein Grashalm sein, hier die Konturen eines Grashalms oder Heuhalms, dass sich die Struktur verwandelte in lauter kleine, winzige Bläschen. Und diese Bläschen gruppierten sich dann, ballten sich zusammen zu Bläschenhaufen, was man unter dem Mikroskop am besten am Rand dieses Heuhalmes sehen kann. Ein solcher Bläschenhaufen bekam dann eine Membran, die bildete sich an Ort und Stelle. Dann löste sich dieses Gebilde, membranumspannte Gebilde, löste sich ab von dem Ausgangsgewebe und war nur noch verbunden mit einer Art Nabelschnur. Und dann gab es irgendwann mal einen Ruck im Laufe dieser 3 Tage und 3 Nächte. Einen Ruck und diese, wenn man so will, Nabelschnur war dann mit einem Mal durchtrennt. Und was dann sich losgelöst hatte, veränderte seine innere Struktur. Das waren ja diese Bläschen, die lösten sich jetzt auf und es wurde sowas wie Plasma. Und dieses Plasma bewegte sich innerhalb der Membran aus sich heraus. Das ist zu unterscheiden von irgendwelchen Bewegungen, Stoßbewegungen von außen. Reich hat sehr genau geguckt, das konnten keine Stoßbewegungen von außen sein, das sind von innen her Bewegungsimpulse gewesen. Und so weit, dass schließlich die Membrane aufsprang und heraus kam ein fertiger lebender Einzeller mit Zellkern, Plasma und Zellwand. Biogenese. Die Entstehung neuen Lebens aus Gebilden, die zwischenzeitlich nicht lebend waren. Und als er damit an die Öffentlichkeit ging, gab es schließlich Hetzartikel, es gab Aggressionen, es gab Hohn und Spott. Da ist so ein Spinner, der maßt sich an, denn der liebe Gott zu sein, so ungefähr. Nur Gott kann Leben schöpfen, aber doch nicht hier so ein dahergelaufener, ja, durchgeknallter.
Dabei hat er ja gar nicht den Anspruch gehabt, dass er das geschaffen hat. Er hat es ja nur beobachtet.
Ja, mit keinem Satz hat er gesagt, ich bin der Lebensschöpfer. Das hat man ihm unterstellt und hinterhergeschmissen. Mhm. Und das gab eine Reihe von Hetzartikeln, an die 200, glaube ich, und Rundfunksendungen, wo auf übelste Art er fertig gemacht wurde, als größenwahnsinnig, als Spinner, durchgeknallt. Dann hat man sich auch noch berufen auf psychoanalytische Kollegen aus der Wiener Zeit, die hätten damals schon gesagt, der tickt nicht richtig, so jetzt mal ein bisschen salopp ausgedrückt. Und ja, es wurde das soziale Klima unerträglich. Und Reich war sich so sicher, er ist dort auf ein ganz wichtiges, ja, Naturgeschehen gestoßen. Wie aus mindestens vorübergehend lebloser Materie, also diesen absterbenden Heu, Grashalm und dann Heu und deren Zerfall und so weiter. Wie aus diesen leblosen Gebilden aus sich heraus neues Leben sich bildet und sich auch ausdrückt und darin zeigt, dass es sich aus sich heraus bewegt.
Da spielt ja dann auch eine Strahlung eine Rolle, ne, die er beobachtet hat.
Ja, das ist der nächste Schritt seiner Forschung gewesen. Er hat dann sich erstmal gefragt, ja, wie ist das denn, wenn es nicht aus Heuaufguss sich bildet, sondern aus, ja, von vornherein leblosen Material. Also zum Beispiel Meeressand. Da würde ja niemand sagen, der lebt. Das ist kein lebendes Gebilde. Oder ganz feine Eisenspäne. Das ist auch kein Leben. Und da könnte man natürlich jetzt meinen, wenn er das unter das Mikroskop legt, dass da schon lebende Keime drauf waren. Und deswegen war es ihm wichtig, im nächsten Schritt das so hochgradig zu erhitzen, dass lebende Keime nicht hätten überleben können. Also er hat den Sand geglüht über eine Bunsenflamme weit über 100 Grad. Er hat dann die Eisenspäne, also als eine andere Probe, auch geglüht und damit sichergestellt und zum Teil auch noch durch Hochdruckerhitzung dadurch sichergestellt, dass eventuell vorhandenes lebendes Gebilde nicht überleben konnte. Also aus nicht lebender Substanz mal gucken, was sich daraus entwickelt beim Glühen und anschließenden Quellen, also reinbringen in steriles Wasser. Und da ließ sich sehen, dass sich auch ganz ähnlich wieder diese Bläschen bildeten. Und diese, also der Prozess dann der Membranumspannung und der Bewegung vom Inneren her. Und dann die Membrane springt auf und so weiter. Das ist alles zu beobachten gewesen und hätte einfach nicht sein dürfen. Nach der Devise, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Leben entsteht immer nur aus vorher schon vorhandenem Leben. Das ist ein Dogma in der Naturwissenschaft. Und wenn man dann fragt, ja, aber wo kam denn das vorher her? Das sind ja im Grunde keine wirklichen Erklärungen. Dann heißt es in Urzeiten irgendwann mal. Ja, aber warum gerade in den Urzeiten? Also vor Millionen, Milliarden Jahren. Vielleicht ist es aus dem Weltall gekommen und auf die Erde runtergepurzelt oder ja, gebracht worden. Aber dann ist das auch keine Antwort auf die Frage, wie ist es denn im Weltall irgendwo anders entstanden? Es ist ein Dogma, dass Leben nur aus vorher schon vorhandenem Leben entstehen kann. Alles andere ist laut diesem Dogma unmöglich. Und ja, jetzt zeigt Reich, dass es solcher Ausflüge in die Unendlichkeit des Raums oder in die Unendlichkeit der Zeit überhaupt nicht braucht, sondern vor seinen Augen bei genauem Hingucken und bei einer Beobachtung dieses Verlaufsprozesses ohne Unterbrechung zeigt sich, dass neues Leben aus vorher nicht lebender Substanz spontan entstehen kann.
Das haben ja auch später noch andere Leute nachgeprüft, ne, und sind zum gleichen Ergebnis gekommen, wenn sie die Versuchsanordnungen eingehalten haben. Ne?
Das war ja auch ein Angebot von Reich an die Wissenschaftler ansonsten, ja, dass er gesagt hat, hier, ich gebe genau an, welche Schritte ich da vollzogen habe und bitte euch, vollzieht diese Experimente auch eurerseits mal nach. Und keiner von denen hat diesen Schritt getan. Mit dem Argument, wir brauchen da nicht reingucken ins Mikroskop. Weil es kann ja nichts derartiges geschehen. Und das ist ähnlich wie mit Galilei im anderen Zusammenhang seiner Zeit und im kopernikanischen Weltbild. Da war das Dogma, alles dreht sich, das ganze Universum, die ganzen Himmelskörper drehen sich um die Erde sei Mittelpunkt der Welt. Bis dann die These kam, der Jupiter, der hat doch da so um sich drumherum, also in der Nähe, noch eine ganze Reihe von Himmelskörpern und die verändern ihre Lage im Laufe von ja, so und so viel Wochen, Monaten und so. Also dreht sich dort etwas um den Jupiter und nicht um die Erde. Also kann man nicht mehr absolut behaupten, alles würde sich um die Erde drehen. Und das war so eine Erschütterung des vorherigen Weltbildes, des geozentrischen Weltbildes, dass damals die Inquisition, die Kirche, das nicht wahrhaben wollte. Das war Ketzerei. Und als es dann noch empirisch hier durch mit den Ferngläsern oder Teleskopen sichtbar gemacht worden war, das war ja dann die allergrößte Sünde. Und Galilei soll ja dann gesagt haben, also erstmal hat er abgeschworen und hat das nie behauptet. Und dann hat er gesagt, also auf dem Sterbebett, und sie bewegt sich doch. Nämlich, ja, die Erde ruht nicht, sie bewegt sich doch und so weiter. Also dieses Muster von Abwehr, aufgrund von dogmatischer Erstarrung eines dogmatisierten Weltbildes. Das ist ein weit verbreitetes Muster. Und man kann sich das eigentlich kaum vorstellen, dass das auch in Kreise von Wissenschaft und Wissenschaftlern ja, praktiziert wird und wirkt. Aber das ist auch meine Erfahrung, gerade in dem Zusammenhang des Themas mit Wilhelm Reich und Lebensenergie, dass die Abwehr oft vollkommen irrationale Formen annimmt und das ja etliche hundert Jahre nach Galilei.
Ja, es wurde also lieber mystifiziert und als wissenschaftlich nachvollzogen, einfach weil die Menschen selber nicht im Fluss waren, ne? Das selber an sich vielleicht nicht wahrhaben wollten.
Ja. Das hatte die Folge für Wilhelm Reich, wie gesagt, er hat Norwegen verlassen, es war unerträglich geworden. Und er ist in die USA übergesiedelt und hatte sich erhofft, dass er dort eine ruhigere Atmosphäre, also eine soziale Atmosphäre vorfinden würde. Und rückblickend betrachtet kann man sagen, da hat er sich sehr getäuscht. Ja, in den USA ist er weiter zunächst mal diesen mikroskopischen Forschungen nachgegangen und hatte vor allen Dingen bei diesem Strukturzerfall und der Strukturveränderung, also von Meeressand, von Eisenfeilspänen und so weiter, hatte er beobachtet, ab einer gewissen Phase der Formverwandlung bekam er bei mikroskopischer Beobachtung immer wieder sehr starke Augenreizungen. Also die Augen haben sich entzündet, er hat darüber hinaus das Gefühl gehabt, dass er ganz aufgewühlt wurde. Also nicht nur jetzt hier sanftes Strömen vielleicht durch den Körper, sondern hochgradig erregt. Und dann hat er beobachtet, dass bestimmte weitere Formen verbunden waren, also optisch, visuell, mit einem Strahlungsfeld, was nicht nur im Inneren dieser Membran zu sehen war, sondern um die Membran drumherum, also ein Strahlungsfeld, und zwar bläulich, intensives bläuliches Leuchten. Und da hat er sich gefragt, hängt das irgendwie miteinander zusammen, das Auftauchen eines solchen Strahlungsfeldes mit dem aufbauenden Prozess, mit dem Prozess von Selbstorganisation bis hin zu neuen lebenden Einzellern? Wäre das vielleicht der energetische Antrieb für diesen aufbauenden Prozess, den es laut herrschender Physik und Naturwissenschaft gar nicht geben dürfte, weil da ein Dogma entstanden ist, von wegen sogenannter zweiter Hauptsatz der Wärmelehre, die verschiedenen Energien wandeln sich ineinander um, also von einer Form in die andere, und in die dritte und in die vierte. Und bei jeder Umwandlung wird etwas Wärme frei. Und wenn das der Umwandlungsprozess immer weitergeht, kühlt schließlich der ganze Prozess ab. Und das wäre dann sozusagen eine Auflösung der Strukturen und ein Einebnen in einen Zustand im Universum, darauf wurde das ja dann ausgedehnt, den man genannt hat, der Wärmetod des Universums. Das ist ein Dogma in der modernen Naturwissenschaft. Und nach diesem Dogma hätte es gar nicht stattfinden dürfen, dieser aufbauende Prozess. Aber er hat stattgefunden. Das sind immer wieder Herausforderungen gewesen, Entdeckungen, Beobachtungen, die Reich gemacht hat, und die kollidierten, zusammenstießen mit solchen und ähnlichen Dogmen, wie ich sie kurz angedeutet habe. Es kam dann ein weiterer Gedanke für Reich, nämlich, was geschieht denn, wenn er diese bläulich leuchtenden und auch bläschenartigen Gebilde, wenn er die zusammenbringt, also in eine sogenannte Nährlösung reinbringt, wo die stofflichen Bausteine von Zellen alle vorhanden sind, aber kein Leben drin ist. Also zum Beispiel zertrümmerte Zellen, wo nur noch die leblosen Bausteine da sind. In einer solchen Nährlösung hat er diese bläulich schimmernden, bläschenartigen Gebilde gebracht, die er dann mit einem Begriff auch benennen wollte. Er hat die genannt Bione, also Bio und Bione. Und mit solchen Bionen, wie sie aus dem geglühten Sand dann hervorgegangen waren, hat er dann abgekürzt mit dem Begriff SAPA, Sandpaketbione. SAPA. Der Begriff hat sich ansonsten nicht verbreitet, nicht rumgesprochen, aber wenn man weiß, was damit gemeint ist, kann man damit mehr begreifen als ohne das. Also brachte er die SAPA-Bione, also ein Präparat, eine Probe von SAPA-Bionen, in eine Nährlösung, eine leblose Nährlösung. Und von dem Moment an, wo er das reingebracht hat, ging Prozesse der Bewegung, der spontanen Bewegung los. Und die Bausteine, die leblosen Bausteine, gruppierten sich zusammen, strukturierten sich, also aufbauender Prozess bis hin zu lebenden Einzellern. Biogenese im Labor, nicht irgendwo draußen ganz ferne im Weltall, da vielleicht auch, aber dessen bedarf es nicht zur Beobachtung. Und auch nicht vor Urzeiten, sondern hier und jetzt unter gar nicht so unüblichen Bedingungen, wie sie auch ansonsten in der Natur vorkommen. Geglühte Materie kommt in einem Vulkan zum Beispiel vor. Ja, damit schien er die bewegende Kraft aufbauender, sich selbst organisierender Prozesse gefunden zu haben. Erstmal nur auf dieser, ja, mikroskopischen Ebene. Und übrigens auch unter Bedingungen der Lichtmikroskopie, die damals noch nicht, längst nicht so weit waren wie in späteren Jahrzehnten. Aber Reich hat dann immer höher noch vergrößert und in Kauf genommen, dass die Bilder dann unschärfer werden, aber er dafür die Bewegungsabläufe noch besser abbilden kann und sichtbar machen kann als ohne diese hohe Vergrößerung. Ja, diese Bione charakterisiert also mit einem bläulich leuchtenden Strahlungsfeld, sowohl im Inneren wie auch drumherum, also über die stofflichen Grenzen hinaus. Und diese Sichtweise von Reich, von wegen funktionelle Identität bei gleichzeitigen Unterschieden, brachte ihn viele Jahre später sogar zu der Frage, könnte die Erde insgesamt nicht auch sowas sein wie ein lebender Organismus? Denn sie ist ja auch von einem bläulich leuchtenden Strahlungsfeld umgeben. Übrigens als einziger Planet in unserem Sonnensystem. Und es ist dieses bläuliche Strahlungsfeld, was sich von der Erdoberfläche aus sichtbar wird in Form des blauen Himmels, ist das vielleicht die wesentliche Grundlage für Selbstorganisationsprozesse der Natur auf der Erde, in nicht nur mikroskopischen Dimensionen, sondern in ganz allgemein lebendigen Prozessen. Und wenn das so wäre, dann hieße das ja auch, wenn dieses Energiefeld, ich nenne es jetzt mal Lebensenergiefeld, in den ihm eigenen Funktionsgesetzen gestört wird oder gar zerstört wird, dass dann die Grundlagen für Lebensentfaltung immer mehr beeinträchtigt werden und dass sozusagen aus einem lebenden Organismus Erde ein lebensenergetisch kranker Organismus, ein bioenergetisch kranker Organismus Erde wird. Und alle lebendigen Prozesse, die eingebettet sind in dieses globale Lebensenergiefeld, werden dadurch beeinträchtigt, wenn dieses Lebensenergiefeld gestört, zerstört wird, dann nicht nur in den großen Dimensionen, sondern in den mittleren und ganz kleinen Dimensionen. Dann wäre die Erde ein erstmal kranker und wenn das nicht aufgehalten und umgekehrt werden kann, ein sterbender Organismus. In solchen Dimensionen hat Reich damals schon, das war dann in den 50er Jahren, gedacht und geforscht und geblickt. Aber dazwischen liegen noch Phasen, wo er diese bläulich leuchtende Strahlung immer mehr in Bezug auf die Funktionsgesetze experimentell auch erforscht hat. Und eine Beobachtung hatte er gemacht, die ihn dann zu der Entwicklung des sogenannten Orgon-Akkumulators führte. Und übrigens den Begriff Orgon, den hatte ich bisher noch gar nicht erwähnt, den hat er gewählt für diese Energiephänomene, diese aufbauenden, selbstorganisierenden Energiephänomene. Orgon, weil er den Eindruck hatte, in allen lebenden Organismen ist diese Orgon-Energie wirksam. Dann jeder lebende Organismus ist durchströmt und umströmt, eingebettet sozusagen in ein solches Lebensenergiefeld Orgon. Und es scheint, dass das Strömen dieser Energie auch beim Menschen, auch dann in den Bereich von sexueller Erregung bis ins Becken, scheint die gleiche Energie zu sein, die Reich in anderen Zusammenhängen grundlegend erforscht hat. Und auch deswegen, also als Wortstamm aus dem Wort Orgasmus, hat er diesen Kunstbegriff geformt, Orgonenergie. Überall dieses ORG. Und ihm kam dann die Frage, lässt sich denn diese Abstrahlung irgendwie verdichten, einfangen? Und er hatte dann die Idee, das einfach mal in einen metallumbauten Raum zu bringen. Also wo die ein Quader, wo die Wände mit Metall ausgekleidet waren. Und dann hat er dort die Sapa-Bion-Präparate reingebracht, die dann ja abstrahlten, und hatte den Eindruck, dass damit diese Energie noch verdichtet werden kann. Und der nächste Schritt war, rumzuexperimentieren mit verschiedenen Materialien. Er hat dann die äußere Umkleidung mit Isolator, also elektrisch isolierendem Nichtleiter, versehen. Das war manchmal Spanplatten, das war manchmal Schafswolle, also alle möglichen nicht leitenden Materialien. Und wenn er das getan hatte, also innen Metall und außen Isolator, dass dann der Effekt im Inneren stärker wurde. Das setzte natürlich voraus, dass er ein Beobachtungsrohr von außen nach innen gerichtet hatte und ansonsten im absoluten Dunkelraum sich befand. Er muss eine besondere Sensitivität gehabt haben, also jetzt auch im Visuellen, für diese bläulich leuchtenden Strahlung. Hat er im totalen Dunkelraum bläuliche Strahlung gesehen, um dieses Präparat, meinetwegen so ein Sapabion-Präparat drumherum. Und das war dann wohl eine Möglichkeit, diese Energie, wenn man so will, einzufangen in höherem Dichtegrad und dann auch anzuwenden für eventuelle Heilungszwecke. Denn wenn das die Energie ist, die dem aufbauenden Prozess des Lebendigen zugrunde liegt, dann kann das ja bis auf Zellebene wirken. Wenn Zellen verletzt sind, zerstört sind, Wunden meinetwegen entstanden sind und es wird mit konzentrierter Orgonenergie darauf gestrahlt, dann kann man beobachten, ob sich da etwas auffallend verändert oder nicht. Und so hat er also in seiner ärztlichen Praxis dann mehr und mehr mit dieser Anwendung gearbeitet, erstmal diese Energie zu verdichten und dann einzustrahlen und ja, zum Beispiel eben auf Wunden, auf Brandwunden, Schnittwunden und verschiedenes andere. Und es waren verblüffende Wirkungen, die nicht nur er, sondern etliche andere Anwender dann feststellen konnten, beobachten konnten. Viele, die gedacht haben, das gibt's doch nicht, das grenzt doch an Wunder oder an Zauberei. Nein, es waren Phänomene, die er aus einem nachvollziehbaren und wiederholbaren experimentellen Anordnung hervorgegangen sind. Der nächste Schritt war, nimmst du doch mal diese Sapabione raus und guckst dann in den Orgon-Akkumulator, wie er dieses Gehäuse dann genannt hat. Und da konnte er immer noch diese bläulich leuchtende Strahlung sehen. Und er hat weiter probiert, vielleicht eine weitere Schicht von Metall und eine weitere Schicht von Isolator. Also das wären dann schon jeweils zwei Doppelschichten. Und da erschien ihm die Wirkung stärker zu sein. Erstens vom Visuellen, zweitens hatte er auch ein Gespür, wenn er in Kontakt kam mit diesen Energiefeldern, spürte er, da ist noch was, auch selbst wenn man es nicht sieht, wird das wirken. Und es wird umso stärker wirken, je mehr wechselnde Schichten von Isolator und Metall verwendet werden. Das und nichts anderes ist das Geheimnis des sogenannten und sagenumwobenen Orgon-Akkumulators. Und es wurden dann Kammern gebaut, wo sich eine Person gerade mal reinsetzen kann und nur einen geringen Abstand dann hat zu den zu den Innenwänden dieser Kammer. Die ist nun nicht luftdicht abgeschlossen, sondern da ist nur ein Fensterchen drin, da kommt genügend Luft rein. Und damit hat er Erfahrung gesammelt, dann auch mit seinen Patienten. Also die haben Erfahrung gesammelt. Ich kann selber sagen, ich habe mir irgendwann dann mit einem Freund zusammen so einen Akkumulator gebaut und dann mal regelmäßig etwa über ein Jahr benutzt, also dann erst mal ein paar Minuten mich reingesetzt und dann wieder raus und das gesteigert bis zu einer halben Stunde, so ungefähr. Und einmal bin ich unachtsam gewesen, habe nicht auf die Uhr geguckt, hatte dann durch das Fensterchen dort noch Licht reingelenkt und mir ein paar Klausuren von Studenten mit reingenommen als Arbeitsmaterial, um zu korrigieren. Und dabei hatte ich die Zeit vergessen und bin anderthalb Stunden drin geblieben, bis dann ganz heftige Reaktionen kamen. Die will ich jetzt hier nicht im Einzelnen theatralisch darstellen. Unglaublich heftige Erregungen. Ich habe versucht, das alles wieder rauszuschleudern, hier aus den Händen und Beinen und Augen und so weiter. Also wenn ich bis dahin noch irgendwelche Zweifel, ob der Wirksamkeit des Organakkumulators gehabt hätte, die waren nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es war so eindeutig und so heftig eine Wirkung davon ausgegangen. Und das war sehr lehrreich, nämlich ganz behutsam mit diesen Erfahrungen voranzuschreiten und nicht jetzt hier einen auf spektakulär und sensationell machen wollen.
Da hilft dann auch Wasser, ne, um diese Energie wieder abfließen zu lassen oder diese Übererregung zu dämpfen.
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, wo man die Energie dann wieder ableiten kann. Also unter die Dusche oder in Salzwasser und so weiter. Und eben auch Bewegung, also wegschleudern. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Lehre draus ziehen, nicht das zu unterschätzen, sondern behutsam damit umzugehen. Und wenn das beherzigt wird, können sich zuweilen ganz erstaunliche Heilungen auch einstellen. Nämlich Heilungen im Zusammenhang von vorherigen Funktionsstörungen, ja, wo es einen Mangel an Lebensenergie gegeben hat. Und wenn jetzt, meinetwegen bei Menschen, ein ganzes Gewebe in bestimmten Körperbereichen damit bestrahlt wird und durchströmt wird, dann gehen diese Mangelphänomene und Symptome allmählich zurück, ja, und es setzt eine Heilung ein. Selbstheilung.
Im Prinzip ja, wobei man aber vielleicht dabei sagen muss, also meine persönliche Erfahrung ist irgendwie, dass zum Beispiel damals gab es ja keinen Mobilfunk und alle möglichen Strahlungen, die es heute gibt, und dass das eigentlich auch noch nicht erforscht ist, wie da so die Wirkung sein kann, was sich daraus ergeben kann. Von daher, ja, wäre eigentlich unheimlich schön, wenn da weiter geforscht würde.
Ja. Und das deutet ja schon in die Richtung des zweiten Teiles, nämlich, also meines Vortrags oder meiner Ausführung, nämlich, was geschieht denn, wenn dieses Lebensenergiefeld, also dann im Raum, in der Atmosphäre, wenn dieses in seinen natürlichen Funktionen gestört oder zerstört wird. Und da hast du ja gerade schon angedeutet mit dem Begriff Mobilfunk einen möglichen Störfaktor. Und um es vielleicht kurz anzudeuten, es gibt noch eine ganze Reihe anderer gravierender Störfaktoren und Störfelder bezogen auf dieses Lebensenergiefeld der Erde, des Organismus Erde. Und nichts davon wird in der ganzen Diskussion jetzt hier auch um Ausbreitung verschiedenster Varianten von Mobilfunk thematisiert. Es wird immer nur davon geredet, 5G, ja, die fünfte Generation der Mobilfunktechnik, die ist eine Rieseninnovation, das wird alles verklärt und schön geredet und die Warnungen, die Appelle auch von einer ganzen Reihe von Ärzten, dass das höchst bedenklich ist und ja, gravierende Gesundheitsbelastungen und auch Umweltbelastungen nach sich zieht, die sind ja alle bislang von offizieller Seite in den Wind geschlagen worden. Während im Zusammenhang mit Klima und Klimadiskussion und Klimaschutz fast alles nur reduziert wird auf CO2. Und im Vergleich zu dem, was von CO2 an ja, schädigenden Wirkungen vielleicht ausgeht, sind diese anderen Belastungsfaktoren von ungleich viel größerer Bedeutung. Und diese ganze Klimadiskussion und der Klimahype, der ja mittlerweile alle Bereiche, gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ja erreicht hat, der lenkt, ob gewollt oder nicht, sei dahingestellt, aber faktisch lenkt er ab von den tatsächlich hochgradig ja, gesundheits- und umweltbelastenden Folgen einer ganzen Reihe von anderen Strahlungen.
Du hast bis jetzt noch nicht die negative Seite der Bioenergie, der Lebensenergie erwähnt, dass es da eben auch so was wie ein Gegenteil oder ein Gegenstück gibt mit negativer Wirkung?
Das ist ein Ergebnis weiterer Forschung von Reich gewesen. Er hat aufgrund etlicher Heilungen mit konzentrierter Orgonenergie, also mit dem Akkumulator, hat er dann sich die Frage gestellt, könnte denn eventuell diese Orgonenergie eingesetzt werden, um die gesundheits- und umweltbelastenden Wirkungen radioaktiver Strahlung zu neutralisieren, im besten Fall, mindestens vielleicht abzumildern. Und das ist eine Versuchsreihe, die hat Reich in Mitte der 50er Jahre in den USA durchgeführt und hat ihr den Namen gegeben, Oranur. Das ist mehr eine Frage, also Kürzel von Fragen, nämlich ob sich OR, Orgonenergie, Oranur, also das nächste Buchstabe ist ein A, Anti und dann nur Nuclear Radiation. Ob sich Orgonenergie gegen radioaktive Strahlung nutzbar machen lässt. Und dazu hat er Bedingungen geschaffen in seinem Labor, jetzt auch was die Akkumulatoren anlangt, die ungleich viel stärker waren als das, was für die Behandlungszwecke bis dahin verwendet wurde. Also einen 20-fachen, mit 20 Doppelschichten versehenen Akkumulator und hat sich dann ganz offiziell einige Milligramm Radium besorgt oder besorgen lassen. Und seine Idee war, er bringt hochkonzentrierte Organenergie in Kontakt mit einem, zunächst mal mit einem Milligramm Radium für einige Zeit und er guckt mal, ob da irgendwas an Wechselwirkung zu beobachten ist. Seine Hoffnung war, dass die radioaktive Strahlung sozusagen gebändigt würde. Mir ist nicht ganz klar, warum er dann diese Versuchsanordnung hat stehen lassen für mehrere Stunden. Das wäre angebracht gewesen, erstmal für ein paar Minuten zu gucken und zu messen und ja, zu protokollieren und so weiter. Er hat es aber, ich glaube, 5 Stunden hintereinander in dieser Konstellation gelassen, ging dann runter in den Versuchsraum und ist, als wäre es ihm ja, vor den Kopf gestoßen oder also, wie man so salopp sagt, er ist fast aus den Latschen gekippt. Ganz massive, hochgradige Erregung, die von diesem Raum dann ausging. Und dann hat er das Radium mit einer Bleiabschirmung rausgenommen und draußen im Freien irgendwo in etlicher Entfernung gelagert und im Inneren des Labors wirkte das aber noch weiter, dieser dann von ihm sogenannte Oranur-Effekt. Und das waren dramatische Erfahrungen, die sowohl ihn aufgewühlt haben, wie auch sein ganzes Team. Und wo es absolut wichtig war, diesen Oranur-Effekt, diesen offenbar aufpeitschenden, aufwühlenden energetischen Effekt, zu dämpfen, zu bändigen. Und im Zusammenhang mit dem Oranur-Experiment hat er dann in der Umgebung auch dramatische Veränderungen im Landschaftsbild, in den ja im ganzen Erscheinungsbild eben der Umgebung dort beobachten können. Aus einer vorher belebt wirkenden, lebendig wirkenden Landschaft war etwas ganz Stumpfes und Lebloses geworden. Also erstmal eine Phase von Aufpeitschen, wo es dann umgekippt war, nach einiger Zeit in Leblosigkeit, wo die Farben, die vorher also ganz brillant waren, aus der Landschaft verschwanden, wo die klaren Strukturen von Wolken, die für dieses Gebiet damals in Maine, im Bundesstaat Maine, häufig auch auftraten, diese wunderschöne, klare Wetter, das war gewichen einem lähmend erscheinenden, bedrückenden, beklemmenden Wetter. Und da war ja die Frage, lässt sich da irgendwie Abhilfe schaffen? Und da kam ihm zu Hilfe eine Beobachtung, eine ganz scheinbar völlig belanglose Beobachtung. Sein Gebäude, Labor und Wohnhaus standen ja gleich in der Nähe von einem See und an dem See waren ein paar Metallrohre parallel gelagert und so mit dem einen Ende ragten sie in das Wasser rein und das andere oder die anderen Enden der Rohre zeigten mit einem gewissen Winkel in den Himmel, an den Himmel. Und in dem Zusammenhang fiel dem Wilhelm Reich auf, dass da Wellenbewegungen erkennbar waren, sowohl in der Atmosphäre etwa in waagerechter Blickrichtung und sogar auf dem Wasser, ganz sanfte Wasserwellen, die er in Zusammenhang brachte jetzt mit diesem Rohrbündel. Woher diese Inspiration kam und diese Deutung, das weiß ich nicht. Aber er fragte sich, was passiert denn, wenn ich jetzt diese Rohrbündel bündele, zusammenbinde irgendwie und dann schwenken würde. Ganz sanft hin und her schwenken. Und ja, nach einer Weile begann das Landschaftsbild sich zu verändern und aufzuklaren. Und es bildeten sich wieder Wolken. Und das hätte natürlich alles Zufall sein können. Aber er hat Ähnliches mehrmals wiederholt. Er hat dann Konstruktionen bauen lassen, wo er ein Rohrbündel in der Richtung schwenken konnte, aber auch in der Richtung, also in der horizontalen, schwenken konnte. Und wo er dann noch einige Meter weg vom Seeufer die Rohrbündel platziert hat und die Verbindung zum See über Metallschläuche hergestellt hat. Also Metallschläuche, die jeweils auf die Metallrohre gestülpt wurden und am anderen Ende eben in den See reingeleitet wurden. Das und nur das ist das Grundprinzip dieses nochmal sagenumwobenen sogenannten Cloudbusters. Cloudbuster ist eigentlich ein Begriff, mit dem man ja aufs erste Hören jedenfalls nichts anfangen kann. Ich fand es irgendwo passender, dann davon zu sprechen, von Himmelsakupunktur. Als wäre das dieses Rohrbündel eine große Akupunkturnadel für einen großen Organismus, eben die Erde mit der Atmosphäre und mit ihrem Lebensenergiefeld, mit dem bläulich leuchtenden Lebensenergiefeld. Und mit einer Akupunkturnadel lässt sich ja auch einiges bewegen und bewirken, auch wenn die Schulmedizin und die mechanistische Wissenschaft und Naturwissenschaft dafür keine Erklärung hat, weil sie offenbar zu eng ist. Für sie ist kein Raum für solche lebensenergetischen Phänomene. Und das war übrigens mal anders. In früheren Zeiten von Naturbeobachtung war dieses Wissen und dieses Fühlen auch und Wahrnehmen schon mal weit verbreitet vorhanden, ist aber mehr und mehr eigentlich vernichtet worden. Das Wissen ist vernichtet worden. Und ja, jetzt wird chinesische Akupunktur zwar mittlerweile auch im Westen praktiziert, aber mit westlichen wissenschaftlichen Maßstäben lässt es sich immer noch nicht begreifen. Wenn man aber jetzt diese Energie, mit der Reich gearbeitet hat, einbringt in den Zusammenhang der Akupunktur, und zwar sogar ohne Nadeln, nur die Energie verdichten, ich habe das selber getan vor etlichen Jahrzehnten, habe einen kleinen Akkumulator in Rohrform gebaut und mit wechselnden Schichten von Isolator und Metall mehrmals umwickelt und dann die Öffnung, eine Öffnung auf einen Akupunkturpunkt gelenkt, gerichtet, wo zu wenig Energie in dem entsprechenden Energiemeridian war. Also zum Tonisieren, zum energetischen Auffüllen oder Aufladen. Und was da geschah, war so eindrucksvoll. Ich habe das dann genannt Orgon-Akupunktur. Ich habe das sogar getragen bis hin zum Weltkongress für Akupunktur 1976 in Berlin. Es ist dann dieser Artikel, also mein Vortrag, in Artikelform erschienen, in Deutsch, in Englisch oder Amerikanisch, in Italienisch, in Spanisch, soweit habe ich es verfolgen können, vielleicht mittlerweile auch noch in x anderen Sprachen veröffentlicht worden. Das scheint dieselbe Energie zu sein, die Reich Orgon genannt hat. Nur mit Einstrahlen konzentrierter Orgonenergie kann Akupunkturbehandlung ohne Nadeln praktiziert werden. Und andere haben das zum Teil aufgegriffen. Ich hätte mir gewünscht, dass sich das viel mehr rumspricht, viel mehr aufgegriffen wird. So waren es bislang meines Wissens erstmal wenige. Aber zum Beispiel ein Argentinier namens Carlos Inza ist darauf gekommen vor Jahrzehnten und hat seine ärztliche Tätigkeit durch Jahrzehnte hinweg auf dieser Methode aufgebaut und sie praktiziert mit großen Erfolgen. Was also im Kleinen wirkt, und es gibt auch ein Gerät, um einen Energiesog zu erzeugen, ein Metallrohr mit einem Metallschlauch verbunden mit Wasser und die Öffnung auf einen Sedierungspunkt gerichtet, kann bewirken und hat bewirkt, dass hier Energie entzogen wird aus einem überladenen, gestauten Meridian und dass auf die Art und Weise sogar diese Stauungsängste, von denen ich vorhin in anderem Zusammenhang sprach, Herzängste, dass die sich auflösten in dem Maße, wie diese Energie hier rausströmte und abgesaugt wurde, wenn man so will. Also auch diese kleinen Varianten zeigen eindrucksvoll und lassen auch eindrucksvoll spüren und erfahren. Und ich habe das über längere Zeit am eigenen Leibe immer wieder auch ausprobiert, dass da von diesen so unglaublich einfach und primitiv anmutenden Materialanordnungen, Orgonakkumulator und das andere wird genannt der Doorbuster aus Gründen, die ich noch erläutern werde. Also dieses Sauggerät. Ja, und dass diese Methode ausbaufähig ist und sie eben auch zeigt, dass in größerem Maßstab, größeren Dimensionen die Wirkungen auch eintreten dürfen. Ja, damit ist auf einmal der Wilhelm Reich vom Psychoanalytiker über den Körperpsychotherapeuten und über den Laborforscher, Mikroskop zur Biogenese, ist er auf einmal in Bereiche hineingekommen, das hat er sich ja nicht vorgenommen, er ist da richtig reingeschleudert worden, kann man fast sagen, die nochmal unglaubliche Zusammenhänge erkennbar werden lassen. Nämlich, die Erde ist umgeben von einem Lebensenergiefeld, und dieses Feld kann aus seinen natürlichen Funktionen herausgekippt werden oder herausgeraten. Und dann kommen Funktionen sowohl in der Umwelt wie auch gesundheitliche Auswirkungen in Gefolge davon zustande. Bioenergetische Erkrankung der Erde, des Organismus Erde, des lebenden Organismus Erde und ja auch der Menschen, auch andere Lebewesen, auch Pflanzen können mit dieser Lebensenergie, mit dieser Organenergie behandelt und ja insoweit geheilt werden. Es können Kranke insoweit krank gewordene Sehen wiederbelebt werden und so weiter und so fort. Nur, dass die herrschende Wissenschaft, die etablierte Wissenschaft, konsequent sich verweigert hat, abgewehrt hat, es nicht entweder gar nicht zur Kenntnis genommen hat oder betreffende Forscher mit Dreck beschmissen hat und ihnen ja das Leben schwer gemacht hat.
Müssen wir auf Einzelheiten eingehen jetzt, wie das Klima, was jetzt mit dem Klima passiert und wie Heilung möglich wäre und was Menschen machen könnten?
Ja, welche Erfahrungen da schon vorliegen. Ich hatte das ganz kurz angedeutet, dass im Gefolge des Oranur-Experiments erstmal diese Übererregung dieser Energie eingetreten ist und das dann umkippte ins Gegenteil, in Erstarrung, in Leblosigkeit. Und diesen Erstarrt, dieses erstarrte Phänomen, das hat Wilhelm Reich genannt Deadly Orgon, also tote Lebensenergie, was eigentlich ein Widerspruch in sich zu sein scheint. D-O-R abgekürzt oder einfach nur als Wort ausgesprochen, Dor. Und mit diesem Erfahrungshintergrund hat er dann beobachtet, wo Phänomene sein könnten, die er als Oranur-Effekt bzw. als Dor-Atmosphäre dann betrachtet hat. Dor-Atmosphäre ist dadurch gekennzeichnet, dass über der Landschaft ein dreckig wirkender Grauschleier, ein stumpfes Etwas liegt. Das müssen nicht Schadstoffe sein, das müssen nicht Smoke sein, also Smog. Es ist ein rein energetisches Phänomen, eine grundlegende, massive Störung der natürlichen Lebensenergiefunktion. Lassen ein lebendiges und belebendes Energiefeld umkippen in diese Leblosigkeit, in diese Starrheit, in diese Dor-Atmosphäre. Diese Dor-Situation bringt auch mit sich, dass, also wenn ein gewisses Gebiet davon überdeckt ist und betroffen ist und aus einem benachbarten Gebiet Wolken hereinwandern, lässt sich beobachten, in dem Moment, wo sie in Kontakt kommen mit diesem Dor, mit dieser Dor-Atmosphäre, verlieren sie ihre Struktur. An klaren Tagen haben die Wolken ja manchmal ganz klare Strukturen und Konturen, Cumuluswolken zum Beispiel, aber auch die kleinen sogenannten Schönwetterwolken, sehr ausgeprägt in Struktur. Diese Struktur geht verloren in wenigen Minuten und sie reihen sich ein in diesen dreckigen, gräulich-bräunlichen Nebel. Erscheint wie Nebel, aber es hat nichts zu tun mit Wassertröpfchen, also mit dem, was wir sonst als Nebel kennen. Sogar im Gegenteil, es lässt sich beobachten, dass dort, wo sich eine Dor-Atmosphäre über eine Landschaft ausbreitet, das Wasser entzogen wird. Also den Pflanzen zum Beispiel wird Wasser entzogen, und alleine dadurch können Pflanzen krank werden und können Pflanzen sterben. Dieses Phänomen von Waldsterben vor einigen Jahrzehnten ließ sich auch deuten, damals mit massiven Ausbreitungen solcher Dor-Störfelder über ganz Europa übrigens. Und der Hintergrund war seinerzeit Tschernobyl. Zu der Zeit wusste ich schon diese Zusammenhänge und Sichtweisen von Reich. Und es war erschreckend, was unmittelbar nach Tschernobyl sich an Veränderungen einstellte. Erstmal eine aufgepeitschte, übererregte Atmosphäre, die in fast unwirklich erscheinender Klarheit und der Brillanz erschien. Manche haben das damals sofort gesehen. Was ist denn hier los? Total, ja fast gleißende Farben auch. Und nach einigen Tagen kippte das ins Gegenteil um und in eine weiträumige Trübung der Landschaft bis runter nach Italien, also über ganz Europa. Wo ich hingereist bin damals, habe ich unter diesem Gesichtspunkt Landschaft und Atmosphäre und Himmel und Wolken und so weiter beobachtet. Und es war ja voll auf der Linie dessen, was Reich Jahrzehnte vorher schon in den USA beobachtet hatte, nämlich auch im Gefolge dann von Atombombenexplosionen in der Wüste von Nevada. Im Gefolge davon kippte dort auch die Atmosphäre in diese Richtung von Dor.
Weißt du auch, oder kannst du auch darüber sprechen, was sonst noch die Atmosphäre, die gesunde, natürliche, saubere Atmosphäre beeinflusst? Also auch Autoabgase oder...
Ja, sicherlich auch.
Strahlen, das...
Also Mobilfunk in hohem Maße, das gab es damals noch nicht, aber das lässt sich voll einordnen in diese Sichtweise. Dann haben wir ein weiteres Phänomen, was ja aber offiziell geleugnet wird, nämlich die sogenannten Chemtrails. Das sind diese Streifen am Himmel, die von Flugzeugen oder hinter Flugzeugen entstehen, aber das sind nicht die früher bekannten Kondensstreifen, sondern es sind, deswegen heißen die auch Chemtrails, mit chemischen Substanzen angereicherte Gebilde, die auch nichts als Streifen erhalten bleiben und nach wenigen Minuten sich dann wieder auflösen, sondern die sich ausbreiten, als Schleier sich ausbreiten und in manchen Gegenden, an manchen Tagen der ganze Himmel davon überzogen ist. Das ist so intensiv beobachtet, auch dokumentiert worden von einer ganzen Reihe von Aktivisten. Ich will mal einen Namen nennen, der Werner Altnickel. Werner Altnickel und der Franz Miller. Franz Miller hat in Österreich vor allen Dingen das beobachtet. Von offizieller Seite und bei offiziellen Anfragen dieser Stellen ist das Phänomen immer geleugnet worden und die, die darauf hingewiesen haben, sind übelst abgestempelt worden als Verschwörungstheoretiker und was der Dinge mehr sind. Ich habe diese Phänomene selber auch Jahre, Jahrzehnte sind das mittlerweile, beobachten können, immer wieder, habe dann auch Literatur aufgearbeitet, Videodokumentationen mir angeguckt. Für mich ist das keine Frage mehr. Es ist ein reales Phänomen. Es existiert, auch wenn es geleugnet wird. Und es scheint gravierende Belastungen mit sich zu bringen. Also Umweltbelastungen und Gesundheitsbelastungen. Alleine durch die chemischen Substanzen, die ja nicht die ganze Zeit oben bleiben, sondern die irgendwie allmählich dann sich über die Landschaft absenken und Boden und Gewässer entsprechend dann natürlich auch mit betreffen.
Warum wird sowas gemacht? Also ist das, sind das wissenschaftliche Experimente oder wird da was mit bezweckt? Das ist doch, ja.
Ja, das sollte gefragt werden. Und zwar sollte das ganz allgemein gefragt werden und es sollte Transparenz geschaffen werden. Das ist so viel die Rede von Transparenz, Transparenz hier, Transparenz da. Bei dieser Frage ist nicht die geringste offizielle Transparenz hergestellt. Und natürlich, ja, führt das oder sollte zu der Frage führen, was soll das denn? Wer macht das denn? Warum wird das gemacht? Und wenn dann spekuliert wird für diesen oder jenen Zweck, und das trifft nicht die Realität, dann ist das nur Folge der Intransparenz. Es sollte aufgedeckt werden. Wer ist dafür verantwortlich? Was sind das für Flugzeuge? Die vollführen zum Teil auch Streifen am Himmel, die ein normales Verkehrsflugzeug hier überhaupt nie fliegen würde. Warum? Ich habe da auch keine fertige Antwort drauf. Aber dass das ein Phänomen ist, was unbedingt aufgeklärt und aufgeklärt werden müsste, das ist für mich, ja, keine Frage mehr. Doch es sind ganz viele Fragen, aber die Antworten werden von offizieller Seite verweigert. Und sogar, was mich erschüttert, auch von Seiten von Umweltorganisationen, der Werner Altnickel, dieser vorhin genannte Aktivist auf dem Gebiet, der war sehr engagiert bei Greenpeace und hat dann dieses Thema auch bei Greenpeace versucht, mit in deren Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Forschungsarbeit und so weiter mit einzubringen. Der ist rausgeflogen. Deswegen ist er rausgeflogen bei Greenpeace. Und da gibt es etliche andere Beispiele von Leuten, denen man schwer zugesetzt hat, nur aufgrund der Tatsache, dass sie sich dort ernsthaft mit beschäftigt haben.
Was kann man jetzt tun? Man kann ja als Einzelner nicht das Klima beeinflussen. Sich darüber informieren ist ja schon mal vielleicht eine Möglichkeit. Oder sich darüber austauschen. Was?
Das ist schon mehr als nichts. Ich empfinde das als skandalös, dass einerseits jetzt in den letzten Monaten ja verstärkt Klima, Klima über alles, Klima, Klima über alles hier diskutiert wird und demonstriert wird und gefordert wird und so weiter. Bezogen auf CO2, ich will nicht leugnen, dass von CO2 etliche auch belastende Wirkungen ausgehen, aber vergleichsweise dürften die sehr gering sein oder andersrum gesagt, vergleichsweise sind die Wirkungen dieser hier schon kurz benannten anderen Belastungsfaktoren ungleich viel größer. Ungleich viel größer. Und da wird geschwiegen. Warum? Das ist so eine Doppelmoral.
Ja, mir kommt es manchmal so vor, als sollte dadurch Protestpotenzial abgeschöpft werden. Ne? Also, dass die Leute, okay, die bereit sind, zum Beispiel für was auf die Straße zu gehen, dass das gelenkt wird auf so einen Punkt, der aber nur ein kleiner, ganz kleiner Ausschnitt
ist. Der relativ belanglos ist. Relativ belanglos. Ich sage nicht, dass davon keine schädigenden Wirkungen ausgehen. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, dass CO2 im Vergleich zum gesamten Luftvolumen beträgt 0,04, also 400stel von dem gesamten Volumen an CO2-Vorkommen. Jetzt ist ja die andere These noch, die zusätzliche, das wird alles, ist alles menschengemacht. Das stimmt so nicht. Nur ein relativ kleiner Prozentsatz oder Promillesatz geht auf menschliche Aktivitäten zurück. Also hier mit Abgasen und so weiter und so fort. Das ist ja alles in der Diskussion. Aber von diesen 0,04% nochmal im Bereich von Promille, das ist ja ein ganz kleiner Anteil menschengemachter Belastung. Demgegenüber, was ich vorhin etwas länger ausgeführt habe, der Oranur-Effekt im Gefolge von Radioaktivität, das war mit wenigen Milligramm dieses Oranur-Experiment und hat schon als solche gravierenden Veränderungen und Störungen und letztendlich Zerstörungen, energetische Zerstörungen des Lebensenergiefeldes mit sich gebracht. Wie groß müssen dann erst die Störungen des Lebensenergiefeldes durch Atombombentests über Jahrzehnte lang gewesen sein? Und Tests, die am Anfang ja auch oberirdisch stattgefunden haben. Aber auch wenn sie unterirdisch stattgefunden haben, kommt noch ein Aspekt mit zum Tragen. Der Oranur-Effekt wühlt sich sozusagen durch alle Materie hindurch, kann durch Materie ein Stück verlangsamt werden in der Ausbreitung, aber ganz abgeschottet, ganz isoliert werden kann er nicht. Das trifft dann natürlich unterirdische Atombombenversuche. Diese Oranur-Effekte wühlen sich allmählich an die Erdoberfläche durch. Es gilt darüber hinaus für Atomkraftwerke, wo ja etliche der Meinung sind, wir müssen aus CO2 aussteigen und stattdessen dann Atomkraft wieder hier vorantreiben, also AKWs. Nicht nur in Störfällen, da ist es besonders dramatisch, aber auch im Normalbetrieb von AKWs gibt es unvermeidlich den Oranur-Effekt im Inneren zunächst, der Atommeiler. Auch dieser Oranur-Effekt wühlt sich durch die noch so dicken Abschirmungen eines Atomkraftwerkes durch, verzögert, aber dringt mehr und mehr durch und stört und zerstört erstmal in der näheren und dann auch in der weiteren Umgebung das Lebensenergiefeld der Erde, das Orgonfeld der Erde. Lässt die Erde nicht aufgrund von Schadstoffen, sondern aufgrund dieser erst aufgepeitschten und dann in Erstarrung geratenen Energie, lässt sie in diesen Krankheitszustand kommen. Und im Vergleich dazu sind die CO2-Belastungen gering, relativ gering. Und wenn man denen jetzt solche Aufmerksamkeit widmet und solche Konsequenzen fordert, die ganze Automobilindustrie oder Kohlebergbau und so weiter, sind ja alle davon betroffen und hat ja auch riesen soziale und ökonomische Auswirkungen. All das, aus CO2 hergeleitet. Und dabei kein Wort, kein Blick konzentrieren auf die lebensenergetische Beschädigung der Erde und der Erdatmosphäre und des Bodens und der Gewässer, die sind ja alle davon betroffen. Das ist einfach ungeheuerlich. Da müssten Forschungsprogramme aufgelegt werden, es müssten in den Schulen die Bedeutung dieser Lebensenergie für die Lebensentfaltung ganz allgemein vermittelt werden. Das ist so ein spannender Bereich, wo man auch mit Erfahrung am eigenen Leibe einen Zugang findet. Aber nichts dergleichen geschieht. Stattdessen werden die Aktivisten häufig verspottet.
Du hast noch nicht erwähnt, dass es auch Experimente gibt, wo wirklich Wüsten wieder begrünt wurden. Also dass es wirklich funktioniert über einen längeren Zeitraum und größere Areale, wo das Klima geändert werden konnte. Ne?
Ja, wo schwere bioenergetische Erkrankungen sozusagen behandelt werden konnten, also in der Landschaft. Und die Grundlagen dafür hat ja Wilhelm Reich gelegt, Mitte der 50er Jahre. Und hatte dann auch die Idee, nicht nur in seiner Umgebung dort mit diesem vorhin erwähnten Gerät, also Cloudbuster oder Himmelsakupunkturgerät, zu arbeiten, sondern er hat sich gefragt, was sind eigentlich Wüsten? Wieso ist da so ungefähr alles an Lebensgrundlagen nicht mehr vorhanden? Wie ist das entstanden? Lässt sich der Prozess irgendwo umkehren? Könnten die Wüsten gedeutet werden wie die Panzerungen, die emotionalen und körperlichen Panzerungen bei einem Menschen, wie ich das anfangs erläutert habe in der Reich'schen Behandlungsmethode. Also bioenergetische Erstarrung als Ursache für erstmal Funktionsstörungen aller lebendiger Prozesse, dann Strukturzerfall bis auf die Ebene von ganz winzigen Gebilden. Und lässt sich der Prozess irgendwie vielleicht umkehren? Also das wäre dann bioenergetische Heilung. Ja, und dann ist er mit einem kleinen Team damals in die Wüste von Arizona gefahren, ausgestattet mit einem entsprechenden Gerät. Und die Hypothese war, es gibt hier eine weiträumige energetische, bioenergetische, organenergetische Blockierung der Atmosphäre, möglicherweise vor dem Hintergrund von Uranur. Und diese Blockierung verhindert einen weiträumigen Durchfluss oder ein Durchströmtwerden mit Lebensenergie vom Pazifik her einströmt ins Landesinnere. Wenn da ein weiträumiger Block, eine weiträumige Blockierung ist, dann wäre ja zu prüfen, ob sich die auf sanfte Art auflösen lässt, auflockern erstmal und dann vielleicht auflösen lässt. Und das hat Reich getan mit seinem Team. Und eine Landschaft, die gekennzeichnet war durch die Merkmale von Dor, Leblosigkeit, Starrheit und so weiter, verwandelte sich in einigen Tagen in eine neue Belebung. Es bildeten sich wieder Wolken. Es kam Wind auf. Es führte dazu, dass die Wolken sich verdichteten und die verdichteten Wolken dann irgendwann auch Regen abgaben. Regen in der Wüste und zwar in Gebieten, wo es wohl nach Menschengedenken und Erinnerung sowas bis dahin nicht gegeben hatte. Ja, diese Versuche in der Wüste von Arizona mussten abgebrochen werden, weil Wilhelm Reich sich dem Gericht stellen musste. Es lief ein Prozess gegen ihn. Der Aufhänger war im Grunde fast belanglos, nämlich der Transport eines Akkumulators über inneramerikanische Bundesstaatengrenzen. Da hätten ein paar Formulare ausgefüllt werden müssen. Das ist nicht geschehen, das war ein Formfehler, noch nicht immer von Reich, sondern von einem seiner Mitarbeiter. Das war der Aufhänger für den Prozess gegen ihn. In dem Zusammenhang hat man alles, was an Veröffentlichungen da war und wo nur ein Wort oder eine Passage sich bezog auf Orgon und Orgonenergie und Orgonakkumulator, wurde alles verboten, wurde eingezogen aus den Bibliotheken, aus den Buchläden und so weiter und so fort. Das Gericht hat also beschlossen, ja, dass es die Lebensenergie, die Orgonenergie nicht gibt. Und hat Reich dann verklagt zu 2 Jahren Gefängnis und das hat er nicht überlebt. Damit waren erstmal die ganzen Forschungen ja auseinandergebrochen, kann man sagen. Seine Mitarbeiter sind in alle Winde zerstreut, damals auseinandergegangen. Und jahrzehntelang war es ganz schwierig, überhaupt an Material ranzukommen, also Publikationen. Und das hat lange gedauert, um die einzelnen Mosaiksteinchen da wieder zusammenzusetzen. Aber einige haben sich auf dem Gebiet sehr engagiert. Ich nenne mal den Amerikaner James DeMeo. Er hat selber ein Institut gegründet später und in den Spuren von Reich hat er weiter geforscht, unter anderem eben auch angeknüpft an diese, ich will mal sagen, Wetterarbeit, diese bioenergetische oder organenergetische Wetterarbeit. Diese Aufklärung, diese Wiederbelebung der Atmosphäre und insbesondere in Situationen schwerster Dürre, in Dürrekatastrophen, diese Dürre lindern und Niederschläge, Regenfälle anzuregen. Das hat DeMeo zunächst mal auch in den USA erforscht und irgendwann kam eine Anfrage aus Namibia. DeMeo war auch seinerzeit öfter in Deutschland, auch in Berlin, im Kreise der damaligen Wilhelm Reich Initiative und Wilhelm Reich Gesellschaft und so. Und ein Freund von mir hatte Kontakte nach Namibia aus seinen beruflichen Tätigkeiten. Und die Situation in Namibia war, das war 1992, war alarmierend, war dramatisch. Und ausgebrochen war der Beginn der Dürre im Gefolge der Öffnung einer Uranmine, und zwar der weltgrößten Uranmine im Tagebau sogar. Und von da an, das ist jedenfalls die Interpretation von James DeMeo gewesen, ist der Prozess des lebensenergetischen Absterbens, also dann im Gefolge von Oranur-Effekt, immer weiter vorangeschritten. Und die einheimische Bevölkerung war verzweifelt und hat dann also diesen Vorschlag unterstützt, also einige der Farmer haben den Vorschlag unterstützt und sogar damals der Landwirtschaftsminister von Namibia. Und bei der ersten Sondierung sozusagen war mein Freund mit dabei. Und bei der zweiten, das war dann Februar 1993, war ich selber mit dabei, also mit einem kleinen Team um James DeMeo, und habe an Ort und Stelle also alles erlebt und mitbekommen und war zutiefst beeindruckt, wie allmählich mit dieser Methode von dem Akupunktur als Himmelsakupunktur von der Peripherie hin zum, wenn man so will, harten Kern der Namibwüste. Das waren verschiedene Einsatzorte von der Peripherie zum Kern. Und der letzte Einsatz war schon in der Namibwüste, wo noch als Überbleibsel aus fruchtbaren Zeiten dort ein Wasser Reservoir gewesen ist, womit sich oder was genutzt werden konnte, um das Gerät mit Wasser zu verbinden und seine Wirkung anzuregen. Ja, und es kam dann nach etwa 2 Wochen dieser Arbeiten an verschiedenen Einsatzorten, kam in der Namibwüste zunächst der Regen runter und hat sich dann allmählich ausgebreitet über das ganze Land. Die Dürre war beendet. Und es waren sogar dann schon Ansätze erkennbar, sichtbar eines Wiedergrünwerdens, also in Form von Gräsern und so weiter. Das war so eindrucksvoll und man hätte erwarten können, dass die Regierung, also mindestens der Landwirtschaftsminister, sich irgendwie noch einmal meldet und äußert und vielleicht uns empfängt oder trifft. Nichts davon, sie haben sich ins Schweigen gehüllt. Meteorologe tauchte noch auf, als wir im Meteorologischen Institut nochmal vorsprachen, und ist wütend geworden bis zum geht nicht mehr und hat gebrüllt: Only God can make weather. Also, ja, als hätten wir uns als Götter aufgeschwungen, so ungefähr. Es ist dann später nochmal ein Einsatz erfolgt und auch da war ich nochmal mit dabei. Das Land war völlig, die Landschaft völlig verwandelt aus vorher ausgedörrter Landschaft, die gerade mal im Ansatz dann wieder grün wurde, war dann ja üppiges Grün überall geworden. Die Seen, die Talsperren hatten sich gefüllt. Das Problem der Dürre und der Wasserknappheit war überwunden, war gelöst. Mit diesen Erfahrungen im Hintergrund erfolgte ein weiterer Einsatz. Also ich rede jetzt über die Einsätze, wo ich selber auch mit dabei war. Und das war Eritrea, das müsste 1994 gewesen sein. Aber vielleicht erst nochmal hier Namibia. Ich habe das beschrieben, neben vielen anderen hier zur Lebensenergie und zu Wilhelm Reich, in meinem Buch Die Wiederentdeckung des Lebendigen. Und da ist auch dieser Einsatz in Namibia etwas ausführlicher beschrieben. Und hier ist auch ein Foto mit dabei. James DeMeo und hier das Gerät. Und dann schon die Wolkenbildung nach einigen Tagen des Einsatzes. Ganz markante Wolken, die sich später dann eben mehr und mehr zu einer Wolkendecke verdichtet haben und die Regenfälle mit sich brachten. Übrigens kann man jetzt diese Zusammenhänge nicht nur in dem Buch hier nachlesen und sich damit vertraut machen, sondern ja noch viel ausführlicher durch die Veranstaltungsreihe, die ich hier in Berlin angeboten habe, zunächst in der Fachhochschule für Wirtschaft im Studium Generale, also allgemeinbildendem Studium, und später dann auch außerhalb. Und das ist auf Video dokumentiert worden und über meine Website www.berndsenf.de sind diese Videos über Wilhelm Reich und Grundlagen lebendiger Entfaltung alle kostenlos ja auch anzugucken. Ja, das war Namibia und ich hatte jetzt schon kurz angedeutet Eritrea. Das Projekt war noch ambitionöser. Es war auf 5 Jahre geplant und in Kontakt mit der Regierung, die das, wenn auch nur mit bescheidenen Mitteln, aber immerhin unterstützen wollte. Und auch dort kamen diese unglaublichen Veränderungen, die kein Mensch für möglich gehalten hätte. Das ist alles, nein, das habe ich nicht mehr beschrieben in dem Buch, das war dann danach. Also bis runter zum Roten Meer, die Landschaft war vollkommen wie gelähmt, die Atmosphäre. Und nachdem dort diese Blockierung energetisch aufgelockert und aufgelöst wurde, kam es dann zu einem Durchfluss der Energie und der Wettersysteme. In dem Fall, das ist ja Äquatornähe, da ist die Hauptströmung nicht West-Ost, sondern Ost-West, sogenannten Tropical Easterlies, die tropischen östlichen Winde. Und wo diese Blockierung gelöst war, strömte die Energie in das Inland ein und brachte in weiten Teilen Eritreas dann auch Niederschläge. Das wurde dann fortgesetzt im folgenden Jahr. Ich war nicht jedes Mal dabei, aber ich war 2-mal insgesamt auch mit dabei. Und ich glaube, im 4. Jahr wurde es auf einmal abgesetzt. Nicht wie geplant, jedes Jahr. Und der Grund war, es war ein amerikanischer Gastprofessor der Meteorologie, der hatte von diesem Projekt erfahren und hat ein Pamphlet geschrieben und dann der Regierung zukommen lassen und wohl auch in der Öffentlichkeit verbreitet, dass man um Gottes Willen nicht diese Spinner so ungefähr mit so etwas hier beauftragen sollte. Ja, das wären New Age Imperialisten. Also die hier ihre durchgeknallten Ideen, mit denen sie zu Hause nicht mehr landen können, jetzt nach Afrika exportieren und da ja nur scharf sind angeblich aufs Geld. Wobei wir in diese Projekte immer viel mehr Geld reingesteckt haben. Also aus privaten Sammlungen und Unterstützung, als wir selber daraus bezogen haben. Ja, dann war ein Jahr Unterbrechung und dann kam die Dürre wieder. Und dann hat sich wieder die andere Fraktion anscheinend durchgesetzt in der Regierung und hat eine Fortsetzung dieses Projektes befürwortet und unterstützt. Und das war dann das 5. Jahr, wo derweil ein vorher schon tobender 30-jähriger Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea erneut, der war schon mal beendet und er flammte jetzt erneut auf. Und dann befand sich James de Meo in diesem hochexplosiven Situation und bedrohlichen Situation. Ein Gerät, was auch noch aussieht wie ein Raketenwerfer, aber was völlig anderes ist, gerät dann natürlich ins Visier ganz leicht hier von Kampfjets oder so. Und das war alles dann viel zu riskant und de Meo hat dann die Arbeit abgebrochen und war so enttäuscht dann von Afrika, wird das Elf seither Ähnliches nicht nochmal in Angriff genommen hat. Aber es hat eben gezeigt und für mich auf so eindrucksvolle Art und Weise, dass diese Methoden wirken, dass es also etwas geben muss, was diesen Prozessen zugrunde liegt und was Reich eben Orgon genannt hatte, beziehungsweise in erstarrter Form Dor. Dass man mit diesen Begriffen und dem zugrunde liegenden Wissen wirklich begreifen kann, dass die Erde bioenergetisch in weiten Bereichen, in dem Fall war es also Namibia und Eritrea, bioenergetisch tief krank geworden war. Im Gefolge jeweils von radioaktiver Strahlenbelastung. Ja, es ging dann in späteren Jahren noch mit einigen anderen Projekten weiter. Das war nochmal eine Steigerung, kann man fast sagen, nämlich diese Methoden einzubringen in die Sahara, also in die Wüste hinein, nicht nur am Rand der Wüste, sondern in die Wüste hinein. Und da hat sich ein Deutsch-Algerier, der Majid Abdelaziz, hat sich dieser Aufgabe gewidmet. Er war übrigens über meine Veranstaltungen auf diese Zusammenhänge gekommen, war dann ja sehr motiviert, sehr interessiert, hat sich immer mehr Grundkenntnisse angeeignet, die für diese Arbeit erforderlich waren und sinnvoll waren, und hat dann es geschafft, ein Grundstück zu finden in der algerischen Wüste, wo diese Versuche dann sozusagen in Ruhe durchgeführt werden konnten. Das Projekt insgesamt hat er genannt desert-greening.com, also fürs Internet die Adresse. Und da ist ausführlich dokumentiert, wie die Landschaft dort in diesem Bereich aussah. Interessanterweise sieht das von oben betrachtet aus wie eine lebende Zelle in der Wüste, also durch Gebirgszüge. Dieses Stückchen Land umgrenzt. Und ansonsten war da nichts, Sand, Steine, kaputte Atmosphäre, stumpf, also diese Dor-Atmosphäre. Und jahrzehntelang kein Regen, gar nichts. Und was den Majid dann vor allen Dingen motiviert hat und alarmiert hat, war eine verheerende Dürre. Das müsste im Jahr 2003 oder so gewesen sein. Die verheerende Dürre in Algerien und auch rüberschwappend nach Südeuropa. Und da hat er und seine Frau haben gesagt, also wenn da was dran ist an diesen Methoden, dann könnte es doch sein, dass das auch in dieser Situation helfen könnte. Ja, und daraus ist ein höchst eindrucksvolles Projekt entstanden. Das sind dann auch Es kamen nicht nur die Wolken, es kam nicht nur die Aufklärung, es kam nicht nur der Regen. Auch die Qualität des Bodens hat sich mit dieser energetischen Veränderung der Atmosphäre belebt und ist kombiniert worden mit anderen Methoden der energetischen Belebung von Boden und von Wasser und so weiter. Methoden, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, zum Beispiel Roland Plocher, der lebloses, totes Wasser wiederbeleben konnte und, und. Ja, und schließlich waren die Grundlagen dafür da, dort auch erstmal Anpflanzungen von kleinen Bäumen vorzunehmen, Casarinas heißen diese Bäume, die relativ schnell gewachsen sind, dadurch Schatten gespendet haben, dadurch das Wasser, wenn es geregnet hat, auch gebunden, gehalten haben und dann Aussaat von allen möglichen Getreide, Gemüse, Obst und so weiter. Es ist aus einem Wüstenland innerhalb dieser Umgrenzung ist ein Stück ja, Paradies, ökologisches Paradies geworden. Und ein so eindrucksvoller weiterer Beweis dafür, dass mit diesen Methoden wiederbelebt werden kann.
Und diese Methoden könnten auch eingesetzt werden in einer weniger dramatischen Situation wie eben in der Wüste und in längerer Trockenheit, sondern wenn es zum Beispiel hier in Mitteleuropa bei dem doch eher gemäßigten Klima mal wochenlang nicht regnet, könnte man das auch positiv beeinflussen. Man könnte
ja, wenn es in der Sahara wirkt, dann wirkt es erst recht auch hier in unseren Breiten.
Was kann man den Menschen empfehlen, eben sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, erst einmal
viel darüber im Internet, ne?
Ja, also wie gesagt, alleine meine Veranstaltungsreihe Wilhelm Reich, Grundlagen lebendiger Entfaltung, das sind einmal 10 dreistündige Vorträge, also eine ganze Menge. Wenn das noch nicht reicht, gibt es eine weitere, noch längere Veranstaltungsreihe von 1999 von mir mit 16 Dreistündern. Und ja, wenn das noch nicht reicht, der kann mein Buch durcharbeiten und. Das muss ich jetzt nicht alles aufzählen, wo was wie zu finden ist. Wenn das Interesse geweckt ist, dann suchen die betreffenden Menschen von selber dann, wo geht's weiter. Und die Bedingungen, um das inhaltlich aufzuarbeiten und sich einzuarbeiten, sind ja heute ungleich viel günstiger als noch vor 20, 30 Jahren, wo vieles ja noch verschüttet war. Also jetzt von den Veröffentlichungen von Reich. Und mühsam zusammengetragen werden musste, oder was heißt musste, es wurde zusammengetragen. Und ja, mit unglaublichen Ergebnissen. Unglaublich. Majid Abdelaziz hat zum Beispiel ja auch, er hat sehr gut dokumentiert mit Fotos und Videos und so weiter, hat dann extra DVDs produziert und den offiziellen hier, also er war in Berlin ansässig, lange Zeit, den hier ansässigen Offiziellen, also Regierungsoffiziellen, hat er das persönlich in die Hand gedrückt, wenn er zu irgendwelchen Vorträgen und Reden und Ereignissen war, wo diese Prominenz da auftauchte. Hat das kurz erläutert und angeregt, das mögen Sie sich mal in Ruhe angucken und das wäre ein unglaubliches Potenzial, auch in anderen Zusammenhängen. Schweigen, Schweigen, Schweigen. Nichts an Reaktion. Und stattdessen Klimahype bis zum geht nicht mehr. CO2 mit der 0,04 mit dem Anteil am Gesamtvolumen der Luft und ja, davon nur zu einem minimalen Teil Menschen gemacht. Das andere ist ja auch Menschen gemacht. Obwohl die Fronten jetzt in der Klimadiskussion, die verlaufen jetzt so, dass wir die CO2 Hypothese in Frage stellt, der gilt ja schon als, jedenfalls wird der übel abgestempelt. Aber die CO2, die Befürworter der CO2-These, die meinen ja, das ist menschengemacht und das müssen wir bremsen. Und die Kritiker dieser CO2-These verfallen dann in den Trugschluss der Verallgemeinerung und meinen, es ist nicht menschengemacht. Da prallen die Meinungen aufeinander, wobei der eine Teil in den offiziellen Publikationsmedien ja gar nicht mehr auftaucht, kaum dem Raum gegeben wird. Aber es gibt ja eine große Zahl von Kritikern an der mindestens der Verabsolutierung der CO2-These. Ja, und jetzt gehen die aufeinander los. Es ist menschengemacht. Ja, und die anderen, nein, es ist nicht menschengemacht. Ja, was kommt denn raus vor dem Hintergrund dessen, was ich hier versucht habe darzustellen und abzuleiten? Es ist auch menschengemacht, nur auf einer ganz anderen Ebene und mit noch viel gravierenderen Auswirkungen als der Anteil, der von CO2 ausgeht.
Aber auch die Heilung konnte von Menschen kommen.
Die Heilung kann auch von Menschen kommen und das zeigen die Erfahrungen von diesen wenigen Projekten, die ich hier gerade erwähnt habe. Mittlerweile gibt es ja x andere Projekte, auch in anderen Teilen der Welt. Und es ist also für mich schon lange keine Frage mehr, ob das wirkt und ob es ein zugrunde liegendes Prinzip gibt, was Reich Orgon genannt hat. Ja, und diese Energie, und sie bewegt sich doch, könnte man ja auch sagen. So wie damals in dem Dogma hier mit Kopernikus und Galilei, es ja dann auch hieß, ja, und sie bewegt sich doch. Damals natürlich mit einem anderen Inhalt. Und die Leugnung dieser bioenergetischen Dimension, in die ja alles eingebettet ist, wenn es sogar, Reich hat ja die Hypothese aufgestellt, das ist eine kosmische Dimension, das reicht weit über die Erde hinaus. Das Weltall ist insoweit nicht leer mit ein paar Materieinseln, die wir dann Sterne und Milchstraße und so weiter nennen. Nein, das Weltall ist nach seinen Erkenntnissen und seinen Hypothesen gefüllt, erfüllt von einer kosmischen Lebensenergie. Es ist ein Weltbild, ganz anders als dieses Weltbild. Das Universum ist im Wesentlichen leer. Das ist das, was die heutigen Gelehrten hervorbringen. Und ich sage immer mal gerne, was wir viel mehr brauchten, sind Erfüllte, von Lebens- und Liebesenergie Erfüllte. Und dann kann die Erde und die Welt mehr und mehr gesunden.
Ja, das finde ich auch schon ein schönes Schlusswort. Oder sind da noch andere Aspekte?
Es sind ganz viele Aspekte noch, aber wir sind ja schon lange genug dabei. Meine Stimme ist heute auch angeschlagen. Ich war ja unübersehbar und unüberhörbar. Ja. Wir haben es aber trotzdem aufgenommen und für die Irritationen hier bitte ich um Verständnis oder Entschuldigung.
Ja, gut, dann danke ich dir ganz herzlich, ganz besonders, dass es jetzt zustande gekommen ist und vielen Dank.
Ja, ich danke dir, dass du ja von weit her gekommen bist und erneut mir die Gelegenheit gegeben hast, mich zu einem komplexen Thema zu äußern.